Nun, diejenigen, die von uns Kinder haben, die wissen um die Tatsache, dass die Kinder ihren Eltern in vieler Hinsicht sehr ähnlich sind. Das muss ich ja wohl nicht betonen. Ich meine es nicht nur in dem Sinne, was sie von den Eltern lernen, das natürlich auch. Wir prägen unsere Kinder, wir versuchen auch jetzt als gläubige Menschen, versuchen wir unseren Kindern das Wort Gottes beizubringen. Aber es gibt auch eine gewisse Vererbung von Charaktereigenschaften, von Fähigkeiten, die wir feststellen mit der Zeit. Ich finde das immer ganz interessant, auch bei meinem Sohn das zu beobachten. Und ihr kennt dieses Sprichwort vielleicht, wie der Vater, so der Sohn. Oder auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist ja allen bekannt. Und gerade auch bei meinem Sohn, bei meinem vierjährigen Sohn, bei David Elia, stelle ich beispielsweise immer wieder die vier wichtigsten Eigenschaften eines wahren Taxifahrers fest. Wie das auch bei seinem Vater übrigens der Fall ist, der ja Taxi fährt hier in Berlin. Er mag Kaffee, er mag Autos, er mag es herumzusitzen und abzuhängen und er mag es zu essen. Nun, das mit dem Kaffee ist natürlich Karo-Kaffee, nur zu eurer Beruhigung, aber es ist vielleicht nicht gerade das beste Beispiel, das ich hier anführe, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Weil Johannes heute nämlich ein ähnliches Thema anspricht in unserem heutigen Predigtext. Er spricht davon, dass es aber nicht natürlich um, es geht dabei jetzt nicht um leibliche Kinder, sondern hier geht es jetzt um geistliche Kinder. Um die Eigenschaften der Kinder Gottes. Oder auch die Elemente wahrer Gotteskindschaft. Welche Dinge wir widerspiegeln, das haben wir beim letzten Mal schon ziemlich deutlich gesehen, in Vers 29, Kapitel 2, Vers 29, im 1. Johannesbrief. Aber jetzt geht es auch darum, welche Dinge wir erleben als Kinder Gottes. Die Frage, die wir uns aber zunächst mal stellen wollen, ist, warum sprach er dieses Thema überhaupt an, der Johannes? Nun, es gab grundsätzlich drei Gründe, warum Johannes seinen 1. Johannesbrief geschrieben hatte, und zwar gegen Ende des 1. Jahrhunderts an die Gemeinden in Kleinasien. Er wollte nämlich erstens die noch treu gebliebenen Gläubigen ermutigen, an der Lehre, die von den Aposteln überliefert war, festzuhalten. Das war sein erstes Ziel, seine erste Absicht mit seinem Brief. Dann als zweites ging es darum, die Merkmale eines wahren Gläubigen aufzuzeigen, deutlich zu machen, Prüfungskriterien an die Hand zu geben, anhand derer jeder einzelne von den Gläubigen damals und auch von uns heute sich prüfen kann, ob er wirklich ein wahrer Christ ist oder nicht. Und das Dritte, was er verfolgte, war schließlich dann noch die Irrlehrer, die in den Gemeinden ihr Unwesen trieben, was ja schlussendlich auch der Auslöser war für diesen Brief, die wollte er ganz klar entlarven. Also es geht darum, eine klare Trennlinie zu ziehen zwischen den Echten und den Falschen. Das ist sein Ziel mit diesem Brief. Die Gemeinden der damaligen Zeit litten nämlich unter dem Eindringen neuer mystischer Lehren. Einige wissen das noch. Die Gnosis wurde sie genannt, sogenannte Erkenntnis heißt das übersetzt. Und Johannes will einfach Klarheit in diese Situation hineinbringen, indem er eben diese scharfe Trennlinie zieht zwischen denen, die wahrhaftig errettet sind und denen, die es eben nicht sind, die sich nur etwas vormachen. Immer wieder zeigt er auf, was ein wahrer Christ ist, was er glaubt und was er tut oder eben was nicht. Dies tat er, das haben wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen angeschaut, in den Kapiteln 1, Vers 5 bis 2, Vers 28, indem er aufzeigte, was es bedeutet, ein Leben im Licht zu führen. Ihr könnt euch erinnern, das Hauptthema, Gott ist Licht, fängt es an, Vers 5. Und nun wechselt Johannes in Kapitel 2, Vers 29 zu seinem nächsten großen Hauptabschnitt, und das ist jetzt, Gott ist Gerechtigkeit oder das Leben in der Gerechtigkeit. Das ist nun sein Hauptthema. Wahre Gläubige haben nicht nur Gemeinschaft mit dem Gott, der Licht ist. Licht ist nichts anderes als absolute Wahrheit, absolute Heiligkeit und Reinheit, sondern auch mit dem Gott, der Gerechtigkeit ist. In Vers 29 des Kapitels 2 im 1. Johannesbrief stellt uns Johannes nun zunächst ein fundamentales Prinzip vor und danach wiederum im ersten Abschnitt die Konsequenzen von Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben zu entfalten. Das sind jetzt die folgenden Verse, die jetzt kommen, von Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 6. Entfaltet er jetzt diese Auswirkungen der Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben. Bevor er aber jetzt damit beginnt, seinen Empfängern aufzuzeigen, was das praktische, wirklich das ganz praktische Tun der Gerechtigkeit alles beinhaltet, kommt er zunächst einmal auf die Grundlage zu sprechen, auf der sich das Leben in der Gerechtigkeit aufbaut. Diese Grundlage ist eben die Gotteskindschaft oder die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind. In Kapitel 2, Vers 29 haben wir gesehen, beim letzten Mal, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, also praktisch auslebt, der ganz praktisch nach dem lebt, was Gott in seinem Wort sagt, aus ihm, das heißt aus Gott, geboren ist. Ja? Er zeigt durch das praktische Ausleben dieser Gerechtigkeit, dass er tatsächlich ein wahres Kind Gottes ist. Das ist ein Indikator. Und das war auch das Prüfungskriterium letztes Mal. Die Gerechtigkeit Gottes und die Beweisführung dadurch, dass er die Gerechtigkeit tut. Johannes möchte nun, bevor er zu den praktischen Konsequenzen der Gerechtigkeit kommt, erst noch ein wenig bei dem Thema bleiben, was es bedeutet, eben aus ihm geboren zu sein oder eben ein Kind Gottes zu sein, letztendlich. Und das finden wir jetzt in unserem heutigen Predigttext. Unser Predigttext ist 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Lasst uns diese Verse zusammenlesen. Verse 1 bis 3. Da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist soweit der Text für heute. Bevor Johannes also auf das Wie des Auslebens der Gerechtigkeit Gottes zu sprechen kommt, beispielsweise, dass man sich von Sünde fernhält, in den Versen 4 bis 10, was wir dann in den folgenden Malen anschauen werden zusammen, oder auch, dass wir einander lieben, in Versen 10 bis 24 des Kapitels 3, spricht er zunächst jetzt von der Grundlage oder auch der Grund dafür. Nicht nur, warum wir das tun sollen, das ist ja immer diese Aufforderung, tut es, sondern auch, warum wir das tun können. Darum geht es heute auch, warum wir das tun können. Warum können wir in der Gerechtigkeit Gottes leben? Warum ist das möglich? Weil wir Kinder Gottes sind. Weil wir Kinder Gottes sind. Deshalb ist es wichtig, erst einmal die Grundlagen der Gotteskindschaft zu verstehen. Und deshalb kommt Johannes hier auch in seinem Text auf dieses Thema zu sprechen heute. Und das wollen wir jetzt gemeinsam betrachten. Und dies ist auch mein Predigtthema heute. Johannes gibt uns die Elemente wahrer Gotteskindschaft. Oder auch Elemente wahrer Gotteskindschaft. Das sind noch lange nicht alle. Aber hier gibt er uns einfach ein paar Elemente, Aspekte wahrer Gotteskindschaft. Und zwar gibt er uns, haben wir heute auch wieder, wie letztes Mal, zwei Punkte. Der erste ist der Ursprung, das ist 3 Vers 1. Und das zweite ist die Konsequenzen, das ist die zweite Hälfte von Vers 1 bis Vers 3. Und die Konsequenzen teilen sich dann in drei Unterkategorien. Wir haben drei Konsequenzen. Entfremdung, Hoffnung und Reinigung. Entfremdung, Hoffnung und Reinigung. Wir gehen jetzt da einzeln durch. Ich habe noch Zeit, das nochmal dann genau zu notieren, wenn wir dann durch die einzelnen Punkte gehen. Lass uns nun durch den Text gehen und diese Elemente im Einzelnen betrachten. Das erste ist der Ursprung. Der Ursprung. Vers 1a, also der Anfang. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, und ich lese jetzt aus der Elberfelder Übersetzung, und ihr werdet bald merken, warum ich das tue. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. und wir sind es. Kommt gleich darauf zu sprechen. Seht, dieses Wort hier, das ist die Aufforderung. Johannes möchte hier die Aufmerksamkeit haben. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer, ja? Auf etwas ganz Wichtiges möchte er jetzt lenken. Seht, welch eine Liebe oder auch wie groß diese Liebe ist. Und hier steht wörtlich ein Ausdruck wie, seht, aus welchem Land der Erde diese Liebe ist, tatsächlich, weil diese Liebe nämlich der Menschheit völlig fremd ist und unbekannt. Es übersteigt jede Vorstellung. Was für eine wunderbare, unermessliche, unfassbare Liebe. Das soll hier zum Ausdruck gebracht werden. Diese Liebe kommt, hier in unserem Text, vom Vater, von Gott selbst. Er hat sie uns gegeben. Und dieses Gegeben hier, das ist passiv. Also wir haben uns diese Liebe nicht verdient, sondern sie wurde uns unverdient geschenkt, gegeben. Ja? Der Ursprung liegt hier bei Gott selbst. Gott hat diese Liebe auf jede Person gerichtet, die er in seiner Gnade erwählt und berufen hat, an seinen Sohn zu glauben und errettet zu werden. Das ist sein Wille, sein Ratschluss. Er hat diese Liebe auf bestimmte Menschen gerichtet und diese Menschen befähigt er zu glauben, Buße zu tun und zum ewigen Leben zu finden, errettet zu werden. Wie wir das in 1. Johannes 3, Vers 18 schon mal angeschaut haben, wir kommen dann natürlich nochmal dazu, wird deutlich, dass es sich hier bei dieser Liebe nicht um ein Gefühl oder um Sentimentalität handelt, sondern es ist eine willentliche, eine Entscheidung zur Liebe und eine selbstlose, aufopfernde Liebe, die sich in konkreten Taten ausdrückt. Wir haben das gelesen hier in Vers 18, Kapitel 3, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, sondern, oder noch mit der Zunge, sondern in was? In Tat und Wahrheit. Das sind Dinge, die sich in Tat und Wahrheit auswirken. Und das haben wir bei Gott selbst, bei Jesus Christus selbst gesehen. Gott hat das selbst demonstriert, diese Liebe, die sich in Taten, in ganz konkreten Taten auswirkt. Diese Liebe hat in der Bibel grundsätzlich zwei Facetten oder zwei Aspekte derselben Sache. Oder auch Gnade. Es wird auch von Gnade gesprochen. Liebe oder Gnade. Und ein Kommentator beschreibt dies sehr treffend. In Bezug auf die Menschheit hat die Liebe Gottes eine zweifache Ausdrucksweise. Sie ist allgemein auf alle Menschen gerichtet. Die allgemeine Gnade. Jeder Mensch hat Luft zum Atmen. Viele Menschen haben zu essen. Ich weiß nicht alle, aber doch viele. Viele Menschen existieren überhaupt noch. Das ist eigentlich schon lange nicht mehr sollten, weil Gott, wenn er sein Gericht bringen würde, jeder Mensch sofort sterben würde. Aber das ist allgemeine Gnade, dass die Menschen hier, dass wir alle noch existieren auf diesem Planeten. Das ist die allgemeine Gnade. Das heißt in Matthäus 5, 45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Es regnet auch für die Gottlosen, für die, die nicht Gott danken dafür. Sie bekommen auch die Frucht, die das Feld bringt, beispielsweise. Obschon sie Gott nicht dafür danken. Aber, und das ist der zweite Aspekt, diese Liebe ist auch sehr spezifisch nur auf die Gläubigen gerichtet und deshalb spricht man dann von spezieller Gnade. Zum Beispiel Johannes 13, Vers 1, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Die Seinen, nicht alle. Ja? Also hier haben wir zwei verschiedene Aspekte. Und in unserem Text heute geht es um die spezielle, um die errettende Liebe, um die Liebe zur Errettung, um die Gnade, die zur Errettung führt. Die Liebe, die Gott vor Grundlegung der Welt auf seine Auserwählten gesetzt hat. Und diese unvergleichliche und unfassbare Liebe ist die Grundlage dafür, in unserem Text hier, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wörtlich, dass wir den Titel, den Namen Kinder Gottes tragen sollen, heißt es hier. Johannes verwendet diesen Ausdruck immer wieder, um die wahren Gläubigen zu bezeichnen. Er spricht sie immer als Kinder an. Und das ist eine typische Ausdrucksweise von ihm. Wir wollen aber nicht nur den Namen haben, Kinder Gottes zu sein, sondern in unserem Text heißt es auch noch, und jetzt eben nur in der Elberfelder Übersetzung oder in anderen gewissen der Schlachter leider nicht, heißt es, und wir sind es. Im Griechischen steht hier tatsächlich kai es men, wörtlich und wir sind, heißt es eigentlich hier. Und eben einige Übersetzungen geben diese Nuancen leider nicht wieder. Aber ich denke, dass das hier ein wichtiger Nachdruck ist, ein wichtiges Detail, das Johannes hier in den Text hineingelegt hat, letztendlich natürlich der Heilige Geist in den Text hineingelegt hat. Dieses Wort bedeutet nämlich wörtlich sein, existieren, also das, was wir unter dem deutschen Wort sein auch verstehen. Und wir werden nicht nur Kinder Gottes genannt, wir haben nicht nur den Namen, den Titel, wir sind es nicht nur dem Namen nach, sondern wir sind es in unserem Wesen. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Gott hat uns in seiner Liebe und Gnade wiedergeboren. Das bedeutet, dass wir völlig neue Kreaturen sind. Wir sind völlig neu erschaffen, diejenigen, die glauben. Diese ist eine der wunderbarsten Wahrheiten, die es zu verstehen gilt in der Heiligen Schrift. Wenn wir wissen wollen, auf welcher Grundlage wir praktische Gerechtigkeit ausleben können, ist die richtige Antwort, weil wir durch Gottes Gnade und Liebe zu völlig neuen Wesen erschaffen worden sind. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus dazu sehr treffend: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Einige Übersetzungen sagen sogar, alles ist neu geworden. Und das ist wirklich der Gedanke hier. Es ist alles neu in uns als Kinder Gottes. Das ist der Grund, warum Johannes hier ein solches Erstaunen zum Ausdruck bringt. Gott selbst und seine ewige Liebe sind also der Ursprung unserer Gotteskindschaft. Gott hat sich dazu entschieden, vor Grundlegung der Welt, diese Menschen, uns, zu erretten. Das ist wirklich ein Punkt, wo wir wirklich staunen können, wo wir wirklich die Gnade Gottes besingen können, weil niemand von uns kann sagen, ich war so schlau, ich war so clever, ich habe mich entschieden, ich habe Christus angenommen, ich war so schlau. Nein, können wir nicht. Wir können uns nicht rühmen. Niemand kann sich rühmen. Niemand. Es ist allein Gottes Entscheidung, uns zu retten oder nicht. Das führt uns aber jetzt zum nächsten Punkt. Weil wenn wir jetzt gerettet sind, wenn wir jetzt Kinder Gottes sind, durch die Liebe und Gnade, was hat das jetzt für Konsequenzen? Und das ist jetzt mein zweiter großer Überpunkt hier sozusagen, die Konsequenzen von der zweiten Hälfte des Verses 1 bis Vers 3. Wie ich bereits erläutert habe, hat dies nun drei Konsequenzen für diejenigen, die Kinder Gottes geworden sind. Nämlich erstens in unserem Text hier finden wir Entfremdung, das ist die zweite Hälfte des ersten Verses. Dann finden wir Hoffnung in Versen 2 bis zum Anfang des dritten Verses und schließlich noch Reinigung. Entfremdung, Hoffnung, Reinigung. Einmal mehr will uns Johannes hiermit auf den Prüfstand setzen und uns helfen zu erkennen, ob wir wirklich Kinder Gottes sind oder nicht. Wie ich in der Einleitung bereits angesprochen habe, widerspiegeln natürliche Kinder eben die Eigenschaften der Eltern. Und gemäß diesem Prinzip sehen wir auch, dass die Kinder Gottes die Eigenschaften ihres geistlichen Vaters widerspiegeln. Oder widerspiegeln sollten. Das ist ja gerade die Frage hier. Wenn wir diese Eigenschaften widerspiegeln, und das haben wir letztes Mal angeschaut in Vers 29, jeder, der diese Gerechtigkeit tut, der ist aus ihm geboren. Wenn wir das widerspiegeln, wenn wir das tun, wenn wir wahre Kinder Gottes sind, dann führt das jetzt zu gewissen Konsequenzen. Und das ist jetzt, die sind jetzt diese drei Konsequenzen: Entfremdung, Hoffnung und Reinigung. Die erste ist Entfremdung, Vers 1, B, also die zweite Hälfte. Ich lese die zweite Hälfte des Verses 1. Hier steht: Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das Wort deswegen oder auch darum, sagen einige Übersetzungen, verbindet die Aussage mit dem vorhergehenden Satz. Deswegen bezieht sich hier also auf die Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind und dass uns deshalb die Welt nicht erkennt. Eine bessere Wiedergabe wäre hier also: Dies ist der Grund, warum die Welt uns nicht kennt, weil sie auch Gott nicht kennt. Oder das erklärt, warum die Welt uns genauso wenig kennt, wie sie den Vater kennt. Auch denke ich, dass sich das Pronomen ihn eher auf den Vater hier bezieht, als auf Christus. Aufgrund des Zusammenhangs eben mit den Stellen, vor allem in Vers 29 und Kapitel 2, Und wir auch sehen, dass wir aus Gott geboren sind. Oder 3:1, der Vater hat uns zu den Kindern gemacht. Und die Welt kennt ihn nicht. Obschon einige Kommentatoren hier natürlich auch Christus sehen, und ich habe euch das letztes Mal schon gesagt, das ist etwas schwierig. Johannes verwendet die Ausdrücke Sohn Gottes oder Vater immer manchmal austauschbar. Er wechselt manchmal ziemlich schnell von einem zum anderen. Aber das zeigt auch, dass für ihn in seinem Denken eben auch Gott und der Sohn, also Gott der Vater und Gott der Sohn, eins sind, wie das auch in Johannes 10, Vers 30 so schön zum Ausdruck gebracht wird. Also eine fast auswechselbare Anwendung dieser Ausdrücke Vater und Sohn. Aber wichtig ist hier die Tatsache, dass die Wahrheiten, die er damit vermittelt, die gehen deswegen nicht verloren oder werden deswegen überhaupt nicht unklar. Die Kinder Gottes und die Kinder dieser Welt, welche auch die Kinder des Teufels genannt werden, das ist in Kapitel 3, Vers 10, wo wir sehen, dass daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar, haben unterschiedliche Väter, also unterschiedliche Ursprünge. Und deshalb erkennen, steht hier wörtlich, erkennen die Kinder der Welt die Kinder Gottes nicht. Nun, was bedeutet das? Ich meine, die erkennen uns ja schon, die sehen uns ja. Das kann ja nicht, es geht nicht um ein bloßes Sehen hier, sondern dieses Wort erkennen beschreibt eine enge Beziehung, eigentlich schon fast eine intime Beziehung, eine enge Zusammengehörigkeit. Mit dem Wort Welt, das haben wir schon in Kapitel 2, Vers 15 bis 17 gesehen, ist einmal mehr nicht einfach die Erde allgemein gemeint, sondern hier bezieht sich das auf das böse, antigöttliche Weltsystem. Also es geht jetzt hier nicht um die Welt selbst, unsere Erde, sondern es geht hier um das Weltsystem, um die Gesellschaft um uns herum, um die Philosophien und Ideologien dieser Welt, die der Schrift, der Bibel, dem Evangelium widersprechen. Das ist die Welt hier in dem Zusammenhang. Und die Kinder dieser Welt erkennen die Kinder Gottes nicht, heißt es hier. Die Welt, also dieses antigöttliche System, das um uns herum existiert, hat also keine Beziehung zum Vater, sie erkennt ihn nicht. Und deshalb hat die Welt genauso wenig eine Beziehung zu den Kindern Gottes, weil sie ja auch deren Vater nicht kennt. Die Logik ist klar. Beide kommen aus total unterschiedlichen Welten. Uns trennen effektiv Welten, nämlich die zukünftige und die hiesige. Uns trennen Welten. Es passt nichts mehr zusammen. Das haben wir bereits in Versen 15 bis 17 gesehen, wo Johannes auffordert und sagt, habt nicht lieb die Welt, habt nicht lieb dieses System hier, diese Gesellschaft, die Kultur, diese Dinge, diese Ideologien, die hier verkündigt werden, habt es nicht lieb, weil es ist nicht vom Vater, es ist von der Welt, es steht dem Wesen Gottes entgegen, es behindert die Liebe zum Vater und es vergeht. Das ist 2, Vers 15 bis 17. Beide kommen aus total unterschiedlichen Welten. Die Welt ist mit all ihren Denkweisen, Ideologien, Werten, Verhaltensweisen dem Willen Gottes diametral entgegengestellt. Warum? Weil sie von dem einen regiert wird, von dem Teufel. Das wissen wir, das sagt der Johannesbrief ganz am Ende auch. Wir wissen, dass die ganze Welt was? Im Bösen liegt, im Argen liegt. Heißt es da. Ein Kommentator drückt es folgendermaßen aus. Die wirklichen Fremdlinge in dieser Welt sind nicht Außerirdische, sondern Christen. Nachdem sie wiedergeboren sind und ihnen eine neue Natur himmlischen Ursprungs gegeben wurde, haben Christen ein Wesen und einen Lebensstil wie ihr Erretter und ihr himmlischer Vater. Eine Natur, die den Unerretteten vollkommen fremd ist. Wie aus einer anderen Welt. Das ist interessant. Wir sind Aliens. Wir sind die Außerirdischen auf diesem Planeten hier. In 1. Petrus 4, Vers 3 lesen wir auch, und das haben wir auch schon zusammen gelernt, diesen Vers. Das befremdet sie, eben die Ungläubigen, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, und ein dementsprechend gerechtes Leben führen, das wird hier vorausgesetzt durch den Zusammenhang mit Vers 29, dann wird die Welt, das heißt auch die Gesellschaft um uns herum, wegen uns des Öfteren den Kopf schütteln. Und das ist uns wahrscheinlich allen schon passiert. Du bist ja wohl wahnsinnig mit deinem Christus und mit deinem braven, frommen Leben hier und was machst du eigentlich? Und all solche Sachen müssen wir uns vielleicht anhören, ja? Aber wenn ihr das hört, dann freut euch, weil dann seht ihr, aha, okay, sie verstehen mich nicht aufgrund meiner praktischen Gerechtigkeit. Sie werden uns nicht verstehen und auch keine tiefe Beziehung zu uns haben können, weil uns eben, wie gesagt, Welten trennen. Der Unterschied, der Gegensatz und der Widerspruch könnte kaum größer sein. Und auch heute sehen wir das, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo sich dieser Postmodernismus breit macht, dieses Verleugnen sämtlicher absoluten Wahrheiten, es ist alles egal, jeder konstruiert sich seine eigene Wahrheit. Das ist so entgegengesetzt dessen, was der christliche Glaube lehrt. Das könnte nicht entgegengesetzter sein. Und so war es immer schon. Ob wir zurückgehen zum Modernismus oder ob wir den heutigen Postmodernismus nehmen oder sonst irgendwelche Philosophien, eines hatten sie immer gemeinsam. Sie waren immer irgendwie dem Wort Gottes entgegengesetzt. Und das wird auch immer so bleiben. Und deshalb sollen Christen sich sicherlich nicht in irgendwelche Unternehmungen, engeren Bindungen mit Ungläubigen begeben, sprich beispielsweise auch eine Ehe. 2. Korinther 6, Vers 14 warnt uns davor. Ich spreche von Eingehen, ganz bewusst. Nicht, wenn ein Teil zum Glauben kommt und der andere nicht, das ist was anderes. Ich meine ganz bewusst, solche Dinge zu tun, wenn man bereits Christ ist. Wir können uns nicht schlimmer widersprechen, als dass wir als Christen mit der Trends, der Mode und den Philosophien der heutigen Gesellschaft mitlaufen wollen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Warum? Weil uns Welten trennen. Weil wir Fremdlinge sind hier. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören und deshalb berufen sind, ein anderes, ein abgesondertes, ein heiliges Leben zu führen. Das war auch das Ziel mit dem Volk Israel, haben wir gesehen. Ja? Diejenigen, die bei den Bibelstunden dabei waren, dass Gott sich dieses Volk aus den Nationen herausgerissen hat, um es ganz besonders ein anderes, ein abgesondertes Leben zu führen. Das war schon immer sein Ziel, als Zeugnis für die Nation, für die Welt. Und das sollte auch unser Ziel sein als Christen, ein Zeugnis zu sein durch unsere Gerechtigkeit. Das ist aber nicht die einzige Konsequenz. Das ist die erste hier. Wir werden Entfremdung erfahren. Wie werden sie erfahren? Vielleicht sogar bis zur Verfolgung. Das kann auch kommen. Aber zumindest auf jeden Fall eine Entfremdung werden wir erfahren. Und wenn wir diese Entfremdung nicht erfahren, Leute, dann bitte ich euch, selbst zu prüfen, ob wir wirklich Christen sind. Weil diese Entfremdung muss da sein. Die muss da sein. Das ist die erste Konsequenz. Das ist aber nicht alles. Die zweite ist Hoffnung. Die zweite ist Hoffnung. Wir lesen Vers 2 bis zum Anfang von Vers 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, bis hier lesen wir es mal. Wir lesen den Rest dann später. In diesem Vers zeigt Johannes auf, dass der Ist-Zustand noch nicht der endgültige Zustand ist. Jetzt könnte ja jemand von uns fragen, sagen, ja, Moment mal, du hast gesagt, wir sind eine neue Kreatur. Ja, was ist denn los mit mir? Ich sündige immer noch zwischendurch und ich bin irgendwie, ich zerfalle auch noch, ich werde älter, ich werde krank. Wo ist denn da diese ganz völlig neue Kreatur? Die ist noch nicht da. Im Inneren sind wir bereits erlöst, aber wir leben in einem unerlösten Leib. Und deshalb, das spricht er jetzt gleich an hier, der Ist-Zustand ist noch nicht der endgültige Zustand. Wir sind zwar neu, wir sind völlig neu im Inneren, wir haben nicht zwei Naturen, die sündige Natur ist ausgelöscht in uns, es ist nur noch der unerlöste Leib. Es wird auch das Fleisch bezeichnet in der Schrift. Und das hindert uns manchmal daran und will uns immer wieder zurückziehen in diese alten, schlechten Gewohnheiten. Das ist aber nicht kennzeichnend für die Kinder Gottes. Es heißt hier deutlich, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es beschreibt also zunächst mal den Ist-Zustand in diesem Vers. Jeder, der an Christus glaubt, so wie ihn die Schrift offenbart, also nicht irgendein Christus, sondern derjenige, der von den Aposteln überliefert wurde, ist sofort hier und jetzt ein Kind Gottes. Wenn wir Buße tun, wenn wir glauben, wenn wir umkehren und errettet sind, sind wir sofort Kinder Gottes. Wir werden sofort in diesen Zustand, in diese Stellung versetzt. Er ist eine neue Kreatur, das habe ich schon gesagt, alles ist neu geworden. Aber, jetzt kommt das Aber hier in diesem Vers, es ist noch nicht alles offenbar. Hier wird das griechische Wort phanero verwendet, was wiederum heißt manifestiert, sichtbar, öffentlich ausgestellt oder auch enthüllt. Es ist also noch nicht alles öffentlich da, es ist noch nicht alles öffentlich manifestiert und sichtbar geworden, was wir sein werden. Und hier kommt ja die Zukunft, was wir im Inneren bereits sind. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Ist- und dem Werden-Zustand. Der Ausdruck was, also was wir sein werden, impliziert hier die Qualität eines Zustandes, nicht so die Identität. Das heißt, wir sind ja bereits Kinder Gottes, aber was, das bezieht sich mehr auf die Qualität. Es wird eine andere Qualität dann noch sein, eben in der Auferstehung, in der Herrlichkeit. Wörtlich heißt es ja also, wie wir sein werden oder auch was für Personen wir sein sollen, letztendlich. Ja? Johannes fährt fort. Wir wissen, dass wir, wenn es, die Schlachter übersetzt hier er, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Die unpersönliche Es-Form, die hat mich da ein bisschen beschäftigt und aufgehalten, wird hier von einigen Gelehrten und Kommentatoren bevorzugt, da es sich hier offenbar im Griechischen um diese Form eines Verbs handelt. Da ich selber noch kein Griechisch kann bis jetzt, muss ich da aufhören an der Grenze. Es handelt sich hier um eine Art unpersönliche dritte Person Plural, also eben es. Und deshalb wird es von vielen Übersetzungen auch als es übersetzt. Also wenn es dann tatsächlich geschieht, werden wir sein wie er. Und das macht auch Sinn im Zusammenhang hier mit den Versen 28 und 29 im Kapitel 2, wo von der Wiederkunft Christi die Rede ist. Es kann sehr gut sein, dass er hier sagt, wenn das geschieht, diese Hoffnung, auf das wir warten auf die Wiederkunft Christi, also sprich die Gläubigen warten auf die Entrückung, wenn das geschieht, dann werden wir ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein oder gleichgestaltet werden. Das bezieht sich hier letztendlich auf die Wiederkunft oder dennoch impliziert es auch durch den Kontext hier. 2,28 zum Beispiel wird es deutlich, da wird auch schon die Wiederkunft angesprochen. Also, es ist das Vernünftigste, davon auszugehen, dass Johannes hier von der Wiederkunft Christi, der Entrückung und der Verwandlung der Gläubigen als einem einzigen Ereignis zusammenspricht. Er spricht nämlich in Kapitel 2, Vers 29, spricht er die Wiederkunft Christi als Richter an und ich kann jetzt hier leider keine Exkurs über die ganze Endzeitlehre machen, aber am Ende der Trübsalzeit wissen einige von euch, die am Freitagabend dabei sind, kommt Christus sichtbar zurück für die Welt, für die Ungläubigen. Und vor der Trübsalzeit kommt er für die Gläubigen und entrückt sie. Ja? Und Johannes macht hier nicht so einen ganz schneidenden Unterschied und spricht einfach von beiden Ereignissen in einer Schau. Für die Gläubigen ist es die Umgestaltung in der Entrückung, das ist 3 Vers 2. Und für die Heuchler ist es das Gericht bei seiner sichtbaren Wiederkunft, und das ist 2 Vers 28. Er fasst es hier einfach zusammen. Aber mit der Betonung, und das ist jetzt wichtig für uns, mit der Betonung auf unsere Verwandlung und nicht so sehr jetzt auf die Wiederkunft selbst. Die Wiederkunft selbst in seinem Gericht hat er, wie gesagt, in Vers 28 angesprochen. Jetzt geht es vielmehr die Betonung auf unsere Verwandlung, eben von diesem unvollkommenen Ist-Zustand in den vollkommenen Zustand zu beschreiben. Das ist ja schließlich die Hoffnung, die wir haben. Wir als Gläubige, wir warten nicht auf das Gericht, wir warten auf die Hoffnung, wir warten auf unseren Herrn, dass er uns holt, wie er das in Johannes 14, Vers 1 bis 3 verheißen hat. Schaut euch einmal genau an, wie vielmal Johannes das Pronomen wir verwendet hier. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Fünfmal verwendet er dieses Pronomen. Es betont hier unsere Verwandlung. Und es ist dieses Ereignis, auf das wir sehnlichst warten, tatsächlich geschieht, wenn das geschehen wird, werden wir ihm gleich sein und ihn sehen, wie er ist. Diese resultiert dann als Konsequenz einer festen, unerschütterlichen Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die wir haben als Christen. Am Anfang von Vers 3 heißt es nämlich dann, deshalb habe ich diesen Anfang noch reingenommen, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, es ist diese bestimmte Hoffnung hier in Vers 3. Die englische ESV-Übersetzung sagt auch, wer so, also dementsprechend, auf ihn hofft, in dieser Weise, so, dass er diese Verwandlung erwartet, diese Umgestaltung, dass wir eben noch nicht jetzt das sind, was wir eines Tages sein werden. Diese Hoffnung ist hier gemeint. Also nicht irgendeine Hoffnung, eine vage Hoffnung, sondern diese ganz bestimmte, diese christliche Hoffnung, wie sie uns in der Heiligen Schrift gelehrt wird. Ich möchte dazu Römer 8, Vers 18 bis 25 lesen, weil hier wird diese Hoffnung wunderbar vor Augen gemalt. Römer 8, Vers 18 bis 25. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Entschuldigung, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wir sehen es noch nicht, eben, wir sehen noch nicht jetzt, was wir sein werden. Nach einem kurzen Einschub über den Dienst des Heiligen Geistes endete dann schließlich in Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und hier kommt wieder diese Vorherbestimmung durch die Liebe Gottes in der Ewigkeit. Er hat uns bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Fällt euch hier etwas auf? Es ist alles Vergangenheitsform. Paulus spricht davon, als wäre es bereits geschehen, die Verherrlichung. Es ist so sicher. Und das ist eine gewisse Hoffnung. 1. Korinther 15, die Verse 49 bis 53, behandeln dieselbe Tatsache. Und ich möchte diese Verse auch vorlesen. Und wie wir das Bild des Irdischen, also hier, des Leiblichen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Es wird einige geben, die werden nicht sterben, die werden direkt verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Ich will jetzt hier nicht zu sehr über die Entrückung sprechen, sondern einfach vielmehr, dass ihr seht, diese Hoffnung auf diese Verwandlung, dieses Prinzip, wir sind zwar schon Kinder Gottes, wir haben die volle Identität als Kinder Gottes, aber wir haben noch nicht die volle Qualität. Die kommt noch. Auf das warten wir und das ist unsere Hoffnung. Und das ist das, was Johannes hier zum Ausdruck bringen will. Wenn dieses Ereignis hier eintreten wird, von dem Johannes auch spricht, dann werden wir also oder genauso verwandelt werden. Wir werden wörtlich seinem Bild gleichförmig oder auch gleichgestaltet, ihm gleich oder ihm ähnlich sein. Das sagt er auch hier in unserem Text. Nun, das bedeutet nicht, dass wir sozusagen kleine Götter werden, also allmächtig und was die heutige Esoterik-Szene manchmal so gerne hätte, aber dass wir den Zustand vollkommener Heiligkeit und perfekter Anbetung versetzt werden. Wir werden ihn in vollkommener Art und Weise anbeten und verehren können. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist wirklich wunderbar. Endlich mal nicht mehr von irgendwelchen sündigen Gedanken abgelenkt zu werden. Endlich mal nicht mehr diese Schwachheit, diese Unvollkommenheit, sondern wir werden einen Leib bekommen, mit dem wir wirklich Gott optimal, absolut perfekt anbeten können. Wunderbar. Und das soll uns Hoffnung geben hier. Wir werden in vollkommener Art und Weise anbeten und verehren. Diese Verwandlung wird dieses Ziel, das wir hier auf Erden nur unvollkommen verfolgen können. Die Anbetung, die wir hier tun, ist unvollkommen. Das ist manchmal sehr schwächlich und sehr ungenügsam. Wenn jemand von uns jemals mal die Anbetung im Himmel gehört hätte, dann würde er wahrscheinlich das gar keine Lust mehr haben, hier zu singen. Aber das ist nun mal so, hier ist es unvollkommen und das ist richtig so, in dieser Zeit muss das so sein, es wird im Himmel aber dann vollkommen sein. Und deshalb können wir uns auch freuen, deshalb haben wir diese Hoffnung und schauen auf dieses Ereignis. Dasselbe gilt auch für die Erkenntnis und für die Beziehung des Herrn zum Herrn. In unserem Text heißt es hier nämlich, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn anders sehen. Jetzt sehen wir nicht. Petrus schreibt in seinem Petrusbrief, obwohl ihr nicht gesehen habt, glaubt ihr an ihn. Aber da wird es dann so sein, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. 1. Korinther 13, Vers 12. Eine tiefere Erkenntnis, eine tiefere Beziehung, eben nicht mehr durch die Sünde getrennt, durch unser sündhaftiges Existenz hier auf der Erde. Unsere Erkenntnis von Christus ist hier auf Erden unvollkommen und wird im Himmel eine vollkommene Erkenntnis von ihm sein. Aber damit dies geschehen kann, müssen wir erst für seine Gegenwart passend gemacht werden. Und deshalb die Verwandlung. Deshalb brauchen wir müssen wir dieses Unvergängliche ablegen und das Vergängliche muss angezogen werden, wie es Paulus schreibt. Weil wir sonst nicht passend sind für den Himmel. Das ist der Grund für die Verwandlung. Und dies bildet hier in dem Zusammenhang unsere Hoffnung. Ein Kommentator fasst das Ganze so zusammen. Das ist wirklich ein wunderbarer Kommentar hier. Die ganze Person, Körper und Seele, wird absolut fehlerfrei gemacht werden. Wir können es uns jetzt noch nicht vorstellen. Es ist noch nicht offenbar gemacht, mit dem Zitat aus dem 1. Johannesbrief, aber wir werden am Ende ganz und gar wie Christus sein. Das ist der Zweck, für den uns Gott in der vergangenen Ewigkeit berufen hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, Römer 8, 29. Und wenn wir Christus sehen werden, werden wir in einem Augenblick völlig perfekt gemacht werden, um ihn zu sehen, wie er ist. Der Himmel ist ein vollkommener Ort für Leute, die vollkommen gemacht worden sind. Vollkommenheit ist das Ziel von Gottes heiligen Wirken oder heiligendem Wirken in uns. Er macht uns nicht bloß besser, als wir sind, sondern er verändert uns in das Ebenbild seines Sohnes. Das herrliche Wesen dieser Umgestaltung trotzt jeder Beschreibung, aber insoweit verherrlichte Menschen der fleischgewordenen Gottheit ähnlich sein können, werden sie es sein, ohne dabei zu Gott zu werden. Die völlige Perfektion im Himmel ist die Vollendung unserer Erlösung. Wow. Wenn das keine Hoffnung ist für uns. Wenn wir also wahre Kinder Gottes sind, dann erleben wir erstens mal Entfremdung zur Welt, zum jetzigen System und Hoffnung auf die zukünftige Verherrlichung. Und das Dritte ist jetzt die Reinigung. Das ist die zweite Hälfte von Vers 3. Und ich lese jetzt in des Kontextes wieder nochmal den Anfang. Da heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Der Kommentator James Montgomery Boyce schreibt zu diesem Vers treffend: Nach solchen entrückenden Gedanken steht der Christ in Gefahr, auf einer Wolke des Mystizismus davon zu schweben, aber Johannes erlaubt uns das nicht. Ist dies deine Hoffnung, scheint er zu fragen, dann zeige es. Also jetzt kommt er wieder zurück auf den Teppich, ganz praktisch. Aber hey, wenn das deine Hoffnung ist, dann zeige es, ganz praktisch. Da wir nun diese feste Hoffnung haben, dass wir eines Tages in Christi Bild verwandelt werden, also ihm gleichgestaltet werden mit den Worten des Römerbriefs, bedeutet das aber nicht, dass wir nun hier auf der Erde uns zurücklehnen und sagen, naja, ich werde ja sowieso verwandelt werden und naja, muss ich mir ja nicht so Mühe geben. Wird ja sowieso einmal perfekt sein, also was soll's? Ich muss es nicht so streng nehmen mit der Heiligung, mit der Sünde und kann ein bisschen locker sein, ein bisschen Christ sein. Muss ja nicht gleich so extrem sein. Ja. Nun, wer so denkt, der hat das Evangelium eigentlich nicht verstanden, weil darum geht's überhaupt nicht. Darum geht's gar nicht. In diesem Zusammenhang geht es natürlich auch um die Mystiker, eben diese damaligen Gnostiker, die sich für geistlich halt gehalten haben, weil sie irgendwelche höheren Erfahrungen gemacht haben oder meinen, sonst irgendwas Spektakuläres tun zu können, wie unsere charismatischen Freunde vielleicht. Genau diese Leute will Johannes hier auf den Teppich zurückholen, auf den Boden der Realität. Und will sie vor die Tatsache stellen, dass der einzige wahre Beweis für wahre Geistlichkeit was ist? Ein gerechtes Leben. Ein gerechtes Leben. Das haben wir in 2 Vers 29 gesehen. Niemand ist von diesem Prinzip ausgeschlossen. Achtet euch hier, dass es heißt, und jeder, jeder, ist keine Ausnahme hier. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Die Hoffnung, die hier angesprochen wird, ist, wie bereits erwähnt, nicht eine vage Hoffnung, sondern eben, so wie ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter wird oder so ähnlich, sondern es ist eine feste Hoffnung, eine gewisse Hoffnung. Wenn die Schrift von Hoffnung spricht, dann ist es eine feste Gewissheit. Die griechische Konstruktion der Hoffnung hat wörtlich, der diese Hoffnung kontinuierlich in sich trägt. Deutet auf eine beständige, andauernde Hoffnung hin, auf ein andauerndes, beständiges Bewusstsein dieser Dinge. Ja. Im Zusammenhang mit 2,28 und 3, Vers 2 ist hier immer noch die Wiederkunft Christi als gesamtes Ereignis im Blickfeld. Dieses Bewusstsein, dass Christus eines Tages als Richter zurückkehren wird, 2,28, oder auch zunächst für die uns, für die Gläubigen, die er entrücken und zugleich verwandeln wird, in Kapitel 3, Vers 2, muss diese Hoffnung auf ihn eine praktische Wirkung auf unser jetziges Leben haben. Das ist das, was er jetzt sagen will hier, gedanklich. Die Wirkung ist, reinigt sich selbst. Im Zusammenhang des Briefes sehen wir, dass mit der Reinigung nichts anderes als das Anstreben praktischer Gerechtigkeit und Heiligkeit im Blickfeld ist. Zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von was? Von aller Sünde. Kapitel 1, Vers 7. Oder wir haben einen nächsten Vers, Kapitel 1, Vers 9, ganz bekannt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns, was? Reinigt von aller Ungerechtigkeit. Reinigung bedeutet immer auch Heiligung. Wir werden also von Sünde und von Ungerechtigkeit gereinigt. Wir werden gereinigt. Heißt es hier nun nicht, reinigt sich selbst? Ist auch interessant, oder? Ja, werden wir nun gereinigt? Passiv? Oder reinigen wir uns selbst? Aktiv von Sünde und Ungerechtigkeit. Nun, die Antwort ist beides. Manchmal scheint uns diese Tatsache vielleicht etwas zu verwirren. Und ich habe auch schon Leute erlebt, die das so ein bisschen verwirrt hat. Aber letztendlich muss es das nicht und ist es das eigentlich auch nicht. Der Heilige Geist ist es, der unsere Heiligung bewirkt. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass wir nichts zu tun haben. Ja, ich lehne mich zurück und der Herr macht. Nicht so. Das ist nicht damit gemeint. Selbstreinigung geschieht aber durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb habe ich das am Anfang angesprochen, der Ursprung der Gotteskindschaft, warum wir überhaupt die Kraft haben, warum wir die Fähigkeit haben, diese Dinge zu tun, ist, weil wir neue Kreaturen sind im Innern. Es geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber nicht von selbst. Ja? Und ich denke, das haben alle schon gemerkt, dass es nicht einfach so von selbst geht, sondern dass wir etwas tun müssen dafür. Und dazu werden wir auch immer wieder aufgerufen in der Schrift. Wie ich euch von Anfang an diese Predigt schon sagte, legt Johannes hier erst einmal die Grundlage für sein Thema, das Leben der Gerechtigkeit. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist eben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir diese Identität haben, dass wir wiedergeboren sind. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir wiedergeboren sind und den Heiligen Geist in uns wohnen haben. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann haben wir die nötige Kraft, die wir brauchen, um, gemäß dem Text hier, uns selbst zu reinigen. Somit kommen wir zu dem scheinbaren, ich betone das, scheinbaren Widerspruch. Gott tut es, er tut alles, aber wir müssen es auch tun. Ich gebe euch ein Beispiel hier, Philipper 2, die Verse 12 und 13, sehr interessante Verse. Philipper 2, 12 bis 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt, Befehlsform, euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gleich hintereinander weg hier. Und ein Kommentator schreibt dazu Folgendes, und das finde ich wirklich ein super Zitat zu dem Thema. Wir müssen so intensiv beten, als würde nichts von uns und alles von Gott kommen. Gleichzeitig müssen wir so hart und so eifrig arbeiten, als würde alles von uns und nichts von Gott kommen. Versteht ihr das? Das ist beides. Und genau so sollen wir das tun. Ein Kommentator ergänzt dazu, die Grammatik in diesem Vers deutet darauf hin, dass die, welche diese Hoffnung besitzen, gewohnheitsmäßig nach der geistlichen wie moralischen Reinigung streben. Leute, das ist wichtig. Es geht hier nicht um einen Krampf, sondern es geht darum, dass ihr das tut, was ihr natürlicherweise seid. Wenn ihr Kinder Gottes seid, dann werdet ihr euch heiligen, dann werdet ihr das tun von euch aus. Ihr wollt das, wir wollen das. Wenn wir es nicht sind, dann werden wir es nicht tun, weil da haben wir die alte sündige Natur in uns und wir wollen sündigen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht sündigen als Christen, darum geht es ja nicht hier im Johannesbrief. Hier geht es um die gewohnheitsmäßigen Muster in unserem Leben. Unser Leben soll gewohnheitsmäßig von Gerechtigkeit geprägt sein und nicht von Ungerechtigkeit. Und wenn dieses Muster nicht da ist, dann müssen wir unsere Identität anzweifeln als Kinder Gottes. Dann müssen wir zurück zu den Grundlagen gehen und sehen, warum funktioniert es nicht? Ja? Nicht an der Oberfläche kratzen und das Gefühl haben, naja, hier ein Pflästerchen und da irgendwas und da eine Therapie und hier was, sondern mal zu den Grundlagen gehen, mal gucken, habe ich überhaupt verstanden, was das Evangelium ist? Bin ich überhaupt wiedergeboren? Das ist keine schlechte Frage, die man sich stellen kann. Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage. Und der Johannesbrief gibt uns hierzu die Prüfungskriterien. Und deshalb schreibt Johannes auch immer wieder über diese Dinge und wiederholt sich manchmal, aber das ist gut so. Ein anderer wichtiger Punkt, den Johannes hier aber auch noch erwähnt, ist folgender. Der Gläubige hat ja bereits hier auf Erden die Pflicht, wie Christus zu sein oder wie er zu wandeln. Das sehen wir in Kapitel 2, Vers 6 oder auch in 1, 5 bis 7 und an anderen Stellen des Johannesbriefes ganz deutlich. Auch viele anderen Stellen der Schrift machen uns deutlich, dass Imitation die höchste Form von Anbetung ist. Imitation, Nachahmen. In Epheser 5, 1 schreibt Paulus, seid nun was? Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir sollen das nachahmen, was Gott, was der Herr Jesus Christus uns vorgemacht hat. Das ist unser Vorbild, das ist unser Ziel. Ich weiß, wir werden dieses Ziel hier auf Erden nie erreichen, aber das ist dem Vorbild, dem wir nachstreben. Wir vergleichen uns nicht mit anderen, ja, der macht doch das auch, dann kann ich mir das auch erleben. Nein, wir vergleichen uns mit Christus. Er ist unser Vorbild und er soll unsere Prüfung sein. Und da sehen wir, da haben wir alle immer zu arbeiten, solange wir hier auf der Welt sind. Und weil die Imitation die höchste Form der Anbetung ist, verwundert es nicht, dass uns Johannes den Herrn selbst als Vorbild und Standard unserer Reinigung darstellt. Er ist der Standard. Am Ende von Vers 3 heißt es nämlich hier noch, wie er rein ist. Er reinigt sich selbst, wie er rein ist. Christus ist das Vorbild. Ähnlich wie in Kapitel 2, Vers 6, ist Christus selbst das Muster für ein gereinigtes, gerechtes Leben. Und das wird uns hier vor Augen gehalten. Unser Ziel ist es, seinem Vorbild nachzuwandeln in allen Dingen. Er ist der absolute Standard für die Gerechtigkeit und Heiligkeit, nach der wir als seine Nachfolger zu streben haben und auch streben werden. Es ist ein Punkt hier. Es ist nicht einfach nur ein Muss, sondern es ist ein von innen heraus, ich will das. Ich will das. Und warum ist das so? Weil wir eines Tages in sein Bild verwandelt oder umgestaltet werden. Leute, wenn wir nicht die Sünde ablegen wollen, dann haben wir im Himmel nichts verloren, weil da gibt es keine Sünde mehr im Himmel. Wir wollen die Sünde ablegen, wir wollen uns heiligen, weil wir im Himmel nur noch Heiligkeit haben werden und keine Sünde mehr. Also wenn euch die Sünde gefällt, dann müsst ihr nicht in den Himmel, weil da gibt es keine Sünde mehr. Ja? Und das müssen wir uns vor Augen halten. Wir haben dieses heilige Vorbild, diesen heiligen Gott. Und wir bekennen uns zu diesem Gott und wir wollen seinem Vorbild nach wandeln. Und wollen die Dinge tun, leben und Glauben, die er getan hat. Bringen wir das Ganze auf einen Punkt. Die Absicht des Johannes ist an dieser Stelle, sein neues Thema, das Leben der Gerechtigkeit, einzuleiten und in den Versen 3, 1 bis 4, 6 genauer zu entfalten. Was bedeutet es, gerecht zu leben? Dafür gibt es zunächst diese Elemente wahrer Gotteskindschaft an die Hand. Warum? Weil die Tatsache, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir wiedergeboren sind, die Grundlage legt für ein gerechtes Leben. Das ist wichtig. Wenn wir nicht Kinder Gottes sind, wenn wir nicht Wiedergeborene sind und versuchen, krampfhaft ein christliches Leben zu führen, das ist der absolute Horror. Ja, das geht nicht. Wir können nicht als sündige Menschen, als solche, die eigentlich nichts verstehen, 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch vernimmt was? Nichts vom Geist Gottes. Er versteht nichts. Er kann nicht so leben. Und deshalb müssen wir erst wiedergeboren sein. Und deshalb ist diese Frage so wichtig. Der Ursprung der Gotteskindschaft liegt in der ewigen Liebe Gottes, mit der er uns vor Grundlegung dieser Welt geliebt, erwählt und bestimmt hat, seine Kinder zu sein. Und deshalb können wir so sicher sein und sagen, hey, ich habe die Kraft, ich kann das tun. Und das ist eine Ermutigung, das soll eine Ermutigung sein für euch. Ihr habt die Kraft, wenn ihr Kinder Gottes seid. Ihr könnt es tun, ja. Oft ist es nur so, dass wir selbst daran zweifeln und sagen, ah, das kann nicht sein. Ah. Das ist unser Problem. Das ist nicht Gottes Problem, sondern unser Problem. Wir bekommen den Titel Gottes Kinder, wir sind es aber nicht nur dem Namen nach, wir sind es auch in unserem Wesen. Und dieser Umstand, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir eben auch so leben, diese praktische Gerechtigkeit hat diese drei Konsequenzen, Entfremdung, Hoffnung und Reinigung. Indem Johannes uns die Elemente wahrer Gotteskindschaft vorstellt, den Ursprung, aber vor allem auch die Konsequenzen, möchte er uns einmal mehr auf den Prüfstand setzen. Sind wir wirklich wahre Christen? Sind wir echte Kinder Gottes? Oder mache ich mir was vor? Oder wie ich am Anfang in meiner kleinen Illustration verdeutlichte, widerspiegle ich die Eigenschaften meines geistlichen Vaters? Kann man das sehen bei mir? Wenn das wirklich der Fall ist, dann hat dies Konsequenzen. Wenn ich wirklich gerecht lebe, dann hat dies Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, diese eben Entfremdung, Hoffnung und Reinigung, die beweisen wiederum die Echtheit der Gotteskindschaft. Und somit schließt sich der Kreis. Ja? Und ich möchte diese drei Konsequenzen heute jetzt zum Schluss noch als drei herausfordernde Fragen an euch stellen, die wir uns alle stellen können, die ihr euch auch aufschreiben könnt. Um einfach, dass wir immer wieder darüber hinweggehen und sagen, diese Dinge lesen und sagen, ist das wirklich so? Im Gebet prüfen, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Gehöre ich wirklich dazu? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Die erste Frage ist, erleben wir aufgrund unseres gerechten Lebens, erleben wir aufgrund unseres gerechten Lebens eine Entfremdung von der Welt? Wohlverstanden, nicht, weil wir gesündigt haben oder dumme Dinge tun, weil wir Steuern hinterziehen oder sonst was tun. Nicht deswegen. Wenn dann uns die Welt deswegen hasst und wenn wir deswegen leiden, dann sind wir selber schuld. Ja, darum geht's nicht. Aber wenn wir gerecht leben, wenn wir uns für die Wahrheiten des Wortes Gottes einsetzen, auch in der Gesellschaft, wenn ich gegen Abtreibung rede, weil ein Baby, ein Ungeborenes auch ein Mensch ist, weil es ein Recht hat zu leben und dann kriege ich Probleme mit der Gesellschaft, dann leide ich als ein Gerechter. Das meine ich damit. Ja? Also leiden wir als Gerechte. Und das hat viel mit unserem Zeugnis zu tun. Wissen die Leute um uns herum, dass wir Christen sind, auf Arbeit, unsere Freunde? Erleben wir diese Entfremdung? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen wollen. Zur Frage, ob wir wirklich Kinder Gottes sind. Die zweite Frage ist natürlich, haben wir die Hoffnung auf die zukünftige Verwandlung in die Herrlichkeit Christi? Ist das ein täglicher Gedanke von euch, der Himmel? Beschäftigt uns das? Denken wir darüber nach, ermutigen wir einander, über diese Dinge nachzudenken, nicht irdisch gesinnt zu sein, sondern himmlisch. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr in dieser Welt leben, sondern dass wir einfach auf das ausgerichtet sind. Die Frage, sind wir himmlisch gesinnt? Freuen wir uns aufgrund dieser Tatsache oder meckern wir ständig rum, weil uns hier irgendetwas auf dieser Seite der Ewigkeit nicht gefällt? Ah, das könnte besser sein, das könnte besser sein. Leute, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Es wird nie gut sein hier. Wir werden nie Erfüllung finden auf diesem Planeten, weil es diese Erfüllung auf dieser Seite der Ewigkeit nicht gibt. Nicht in einer gefallenen, sündigen Welt. Es gibt sie nicht. Das ist eine Illusion. Ja? Und diese Illusion, die müssen wir uns selbst nehmen und sagen, hier gibt es keine Erfüllung. Erst im Himmel. Erst dann kommt die Erfüllung. Jetzt noch nicht. Und wie oft wünschen wir uns, ach, das könnte, warum muss das alles so schwierig sein? Und da habe ich mich auch schon dabei ertappt und gemerkt, ach, das wäre doch viel optimaler, wenn das jetzt so und so wäre, wenn der doch das und das machen würde. Und nein, nein, geht nicht, geht nicht. Und da ist gut, wenn wir uns auf den Himmel ausrichten und uns freuen und sagen, ach, da wird endlich alles vollkommen sein. Da wird es nicht mehr drücken, nicht mehr wehtun, nicht mehr irgendwas, es wird einfach alles perfekt sein. Wunderbar. Deshalb lasst uns auf diese Zukunft einfach ausgerichtet sein. Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage ist natürlich das, was dieser Kommentator, dieser Boyce so schön sagte, wenn du diese Hoffnung hast, sieht man das auch. Sieht man die Auswirkungen dieser Hoffnung in meinem Leben? Das muss ich mich ernsthaft fragen. Sieht man in unserem Leben, in meinem Leben, die Ähnlichkeit mit Christi Wesen und Leben? Praktische Gerechtigkeit, Heiligkeit, Gehorsam gegenüber den Geboten, wahre Liebe und vieles mehr, was wir auch schon angeschaut haben zusammen, jetzt im 1. Johannesbrief bis hierher und was auch noch kommen wird. Meiden wir die Sünde, meiden wir die Welt, unterscheiden wir zwischen richtig und falsch und alles Themen, die noch kommen werden. In Kapitel 4, 1 bis 6, Unterscheidung, Wahrheit und Irrtum, Kapitel 3, 18, die Liebe und dann jetzt hier eben, dass wir die Sünde meiden, ab Vers 4 in Kapitel 3, all diese Dinge. Praktische Gerechtigkeit. Einmal mehr sind wir von Johannes aufgerufen, unser Leben durchleuchten zu lassen von dem Licht der Heiligkeit Gottes. Und ich möchte euch einfach an der Stelle ermutigen, lasst es zu, hinterfragt euch, es ist nichts Schlechtes, es ist nichts Böses, auch wenn wir hinterfragt werden von jemandem. Sollte es mal der Fall sein, dass jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich denke, du bist kein Christ, dann möchte ich, bete ich dafür, dass meine Reaktion sein wird, wie kommst du auf diese Idee? Nicht einfach, was fällt dir eigentlich ein? Das ist nämlich wahrscheinlich so die Reaktion, ja, was uns so natürlich liegt. Oh, was? Nein, wie kommst du darauf? Hast du irgendwas gesehen in meinem Leben, was nicht biblisch ist? Und dann kann man darüber reden, dann kann man zum Wort Gottes gehen und herausfinden, ist es wirklich so oder hat er sich getäuscht, dieser Mensch? Aber nehmt solche Dinge ernst, auch wenn es, egal von wem es kommt, es ist egal, auch wenn das jemand ist und man denkt, oh, der ist noch so unreif, der hat doch keine Ahnung. Manchmal sehen diese Leute mehr, als wir denken. Manchmal sehen sogar unsere Kinder Dinge bei uns, wo wir dann sagen müssen, nee, du hast recht. Also ich habe wirklich gesündigt hier, es war nicht richtig. Und dazu sollen wir einfach bereit sein, weil letztendlich lohnt es sich für uns. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir unsere Sünden verleugnen. Das ist das, was hier Johannes auch in Vers 8 in Kapitel 1 sagt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Wir führen uns selbst hinters Licht, wenn wir in Ehebruch leben oder wenn wir sonst irgendwelche Dinge tun im Geheimen, von denen niemand was weiß und sagen, ich bin Christ, das bringt nichts. Eines Tages wird alles ans Licht kommen, alles. Und lasst uns wirklich vorbereitet sein, dass wir wirklich diese Hoffnung mit Freuden erwarten können. Amen.